Willkommen wieder bei einer neuen Episode von Supermind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Und ich freue mich heute sehr, zu Gast zu haben den Holger Seim, Co-Founder und CEO von Blinkist. Hi, Holger.
Hi, Miro. Freut mich, hier zu sein.
Du, freue mich auch, dass du es geschafft hast. Wir sind wieder später Sonntagabend, aber das hat es nun mal mit Supermind Sunday so auf sich. Das sind immer die Superhelden, die eigentlich schon in der nächsten Woche drinstecken. Kannst du ein bisschen was zu dir erzählen? Wer bist du? Was machst du? Ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, was hast du für ein Unternehmen? Erzähl uns mal ein bisschen darüber.
Klar, sehr gerne. Ich bin Holger, bin ich Geschäftsführer, Gründer und Geschäftsführer von Blinkist. Wir machen eine App, in der kann man das Wichtigste aus Sachbüchern und mittlerweile auch Podcasts in 15 Minuten lesen oder hören. Blinkist ist 2012 gegründet. Ich komme ursprünglich aus Hessen, bin über Umwege in Bonn nach Berlin gekommen, um Blinkist zu gründen. Und ja, jetzt mittlerweile seit 9 Jahren hier. In den 9 Jahren ist auch eine Frau und ein Kind hinzugekommen. Bald kommt das zweite. Und mache eigentlich immer noch das Gleiche wie am ersten Tag. Natürlich verändert sich die Rolle in 9 Jahren, aber habe als Geschäftsführer angefangen und das bin ich noch.
Prima. Und du bist auch natürlich IO-Mitglied. Seit wann bist du schon dabei?
Ich muss gerade mal überlegen, seit drei Jahren, 2017, bin ich eingestiegen.
2017, okay.
2017 eingestiegen, genau. Sind es jetzt schon gut 3 Jahre.
Ja, ja, du zählst ja schon.
Um zu glauben, die Zeit vergeht.
Zählst du noch nicht zu den Seniors? Es gibt so einige Mitglieder, die sind wohl irgendwie schon seit Tag 1 dabei.
Ja, ich bin auch in einem Forum, also mein Forum ist Forum 5 und da sind wirklich ein paar sehr alte Hasen dabei, die das Ganze schon über 10 Jahre machen.
Ja, ich bin ja in einem jüngeren Forum eingestiegen. Wir sind dann quasi immer noch, wird uns ein älterer Hase daneben gestellt und berichtet dann, wie das Ganze vor 10 Jahren war.
Alles besser, damals war alles
besser. Alles besser, alles besser. Es war nicht so digital, wie das heute ist. Hat schon gar nicht was mit diesen Videokonferenzen. Ja, wunderbar. Dann lass uns mal einsteigen. Wir haben so ein paar Fragen vorbereitet. Vielleicht fangen wir nochmal an. Du hattest eine Firma, die Blinkist, man kennt sie so, ich kenne sie auch. Ich werde immer verfolgt von so ganz spannenden Anzeigen. Da sind zum Teil auch sehr nette Gesichter, die mich dazu animieren, jetzt, ich glaube, die App dann von euch runterzuladen und irgendwelche Stories anzuhören. Erzähl nochmal ein bisschen, was kann ich denn da eigentlich lernen oder warum soll ich das tun?
Also du kannst bei uns das Wichtigste aus ganz, ganz vielen Sachbüchern und Podcasts lernen. Und das geht von Karriereratgebern für jüngere Leute über Psychologie, Kommunikation, Psychologie habe ich schon gesagt, Politik, Wirtschaft, Geschichte. Also bieten 27 Kategorien an, in allen Kategorien so die Bestseller, sowohl Klassiker als auch neuere Literatur. Und wenn du es nicht schaffst, all die Bücher zu lesen, die du gern lesen würdest, wenn du am Tag irgendwie unterwegs bist und hier und da mal 20 Minuten Zeit hast, in denen du was Kurzes hören kannst, aber eben keine 10 Stunden, um direkt das ganze Buch zu lesen, kannst du bei uns einfacher einsteigen und dir erstmal die Kernaussagen von so einem Buch anlesen oder anhören und dann gucken, welches Buch ist so spannend, dass ich es vertiefen will, dass ich es mir komplett durchlesen will. Also wir helfen busy, ich verfalle immer ins Englische, weil wir sehr stark auf Englisch arbeiten. Wir helfen viel beschäftigten Leuten, die entweder keine Zeit haben, wirklich Weiterbildung in den Alltag zu integrieren oder die nicht wissen, wo sie starten wollen, die ein Problem mit der Discovery haben. Denen helfen wir, den Einstieg zu schaffen und eine Gewohnheit mit Lernen aufzubauen.
Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Ist quasi wie so ein Teaser-Wall für echte Buchtitel oder kann man da wirklich Kurzfassung sozusagen zusammengedampft auf die wesentlichen?
Genau, es sind Zusammenfassungen sozusagen. Es ist kein Teaser, also es ist auch ein Teaser. Okay. Viele Kunden nutzen es wirklich, um Bücher zu entdecken. Die nutzen es als Teaser, die lesen sich dann so 5 Blinks durch zu einem Thema, um dann das eine Buch zu finden, was sie vertiefen wollen. Es ist aber nicht nur ein Teaser, es ist jetzt nicht nur ein Klappentext, wo so ein bisschen Werbung für das Buch gemacht wird. Es sind wirklich eigenständige Werke, bei denen man was lernen kann. Also es soll schon in sich ein abgeschlossenes Werk sein, auch wenn man das Buch am Ende nicht lesen oder anhören kann, soll man was mitnehmen. Das heißt, mehr als ein Teaser, mehr als ein Klappentext, aber weniger als das Buch. Natürlich können wir kein Buch und auch kein Podcast in 15 Minuten wiedergeben. Da fehlen Beispiele, da fehlen Gegenpositionen, da fehlen fehlt Iterationen. Häufig wiederholen sich ja Bücher auch ein bisschen, und das meine ich im positiven Sinne, weil so schleifen sich so ein paar Gedanken und Prinzipien dann auch ein. Das können wir nicht liefern in 15 Minuten, aber wir können die Kernaussagen von so einem Sachbuch sehr, sehr gut wiedergeben, Denkanstöße liefern, Inspiration liefern und so ein gutes Übersichtswissen über das jeweilige Thema.
Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Sag mal, ihr sitzt komplett in Berlin, und wie groß seid ihr?
Wir sind jetzt 140 Mitarbeiter, sitzen fast ausschließlich in Berlin. Also haben hier nur ein Büro. Headquarter ist in Berlin, haben aber jetzt auch schon vor Corona hatten wir einige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die remote arbeiten. Wir haben 3 Leute, die aus London arbeiten, eine Person aus Helsinki, wir haben 2 Entwickler in Spanien. Mhm. Also wir sind Berlin first, aber remote friendly. Und für einige Rollen brauchen wir die Leute hier nicht vor Ort. Die kommen dann einmal im Quartal für eine Woche nach Berlin. Also jetzt natürlich nicht, aber in normalen Zeiten bringen wir dann einmal im Quartal alle Leute hier zusammen. Und ansonsten geht das sehr, sehr gut remote.
Ja. Und als Co-Founder CEO, worum kümmerst du dich speziell? Gibt es da irgendwelche Themengebiete, die jetzt komplett in deinem Beritt sind?
Also lange waren so meine Themen neben dem großen Ganzen sozusagen Marketing und Business Intelligence. Das habe ich lange fachlich noch mitbetreut, wurde jetzt aber auch in den letzten Jahren immer schwieriger. Ich habe jetzt Anfang diesen Jahres einen neuen CMO, also einen Marketingleiter, eingestellt, um jetzt Marketing abzugeben. Und jetzt ist noch Business Intelligence bei mir. Das ist aber auch jetzt nur noch übergangsweise bei mir. Das möchte ich auch bald abgeben, weil die CEO-Rolle wird immer fordernder. Mich irgendwie um die Kultur zu kümmern, um Strategie, das Führungsteam zu führen und daraus ein High-Performing-Team zu machen. Das sind alles Herausforderungen, die beanspruchen genügend Stunden in der Woche für mich. Und auch da die Rolle, ich meine, in den Anfangsjahren hatten wir Gründer irgendwie ganz viele Hüte auf und man hat alles so ein bisschen gemacht. Und das ging auch. Und mittlerweile mit 140 Personen ist es einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung für mich. Und ich möchte mich darauf fokussieren. Ich kann da sehr, sehr viel noch lernen und möchte da auch noch sehr viel lernen, um die Position auch in 5 Jahren noch machen zu können. Und dementsprechend fokussiere ich mich jetzt auf die CEO-Rolle.
Und ich höre gerade raus, du hast es mit Co-Foundern zusammen gemacht. Wie habt ihr euch da aufgeteilt?
Wir sind zu viert gestartet. Wir kennen uns aus der Uni. Wir hatten einen technischen Co-Founder, CTO, der macht das ganze Technische. Einer meiner Mitgründer kümmert sich um Produkt. Das ist bei uns, oder war ursprünglich vor allem die App und das Design. Mhm. Vierter Mitgründer hat sich um Content und Organisation gekümmert und ich war dann derjenige fürs Marketing und das ganze Thema Business Intelligence. Ein Mitgründer hat uns irgendwann verlassen, wir sind auseinandergegangen, sodass wir die Themen Content und Organisation noch aufgeteilt haben. Da ist dann erstmal ein bisschen was zu meinem zweiten Mitgründer gegangen und mittlerweile sind wir nicht mehr nur 3 Mitgründer im Führungsteam, sondern wir haben eine COO, also eine Chief Operating Officer, mit eingestellt, die das Thema Finanzen, Organisation, Workplace betreut und jetzt eben, wie gesagt, seit Januar auch noch ein Marketingleiter.
Okay. Ja, erzähl uns noch mal ein bisschen was über dich. Du sagtest, zweites Kind ist im Anmarsch, also da steht ja einiges noch bevor. Wie voll ist dein Zuhause ansonsten? Ist da Haustiere oder?
Nee, Haustiere nicht. Also ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, war da immer von ganz vielen Tieren umgeben, Bauernhöfe und Haustiere, aber hier in der Stadt bin ich jetzt nicht kein Haustiermensch. Da habe ich irgendwie zu wenig Natur um mich rum und um hier mit einem Hund oder einer Katze leben zu wollen. Wir wohnen hier in Friedrichshain, 4-Zimmer-Wohnung, fühlen uns hier sehr wohl. Unser Büro ist in der Sonnenallee, also ich habe es ja kurz mit der Ringbahn zur Sonnenallee. Meine Frau hat es auch kurz zur Arbeit. Ich habe es ja schon angeschaut, vor 2014 geheiratet, vor knapp 2,5 Jahren kam dann das erste Kind, jetzt kommt das zweite. In normalen Zeiten gehe ich gerne regelmäßig joggen und spiele Squash oder Tennis. Das habe ich aber jetzt schon länger nicht mehr hinbekommen, auch vor der Pandemie schon, eigentlich seit das erste Kind da war, ist der Sport ein bisschen zu kurz gekommen, weil dann Family und Business mich irgendwie eingenommen haben. Also in den EU-Updates ist bei mir die dritte Rubrik Personal auch immer ein bisschen mau, weil wenn ich das Thema Business und Family and Friends einnimmt. Ja, was kann ich noch von mir erzählen?
Ja. Hast du irgendwelche besonderen Hobbys oder so? Oder bist du jetzt komplett der Bücherwurm?
Ich lese tatsächlich sehr gerne. Also wir sind bei Blinkist alle passionierte Leser. Haben jetzt Blinkist nicht gegründet, um Bücher zu ersetzen, sondern tatsächlich, um es einfacher zu machen, einzusteigen. Das heißt, ich lese gerne. Das ist auch so die Zeit, die ich dann für mich habe, wo ich so ein bisschen abschalten kann. Mhm. Sport habe ich schon gesagt. Sport ist mir sehr wichtig. Und das war's auch. Also ich habe gerade wenig Muße für weitere Hobbys. Mein kleiner Sohn ist mein Hobby. Mir macht sehr, sehr viel Spaß, Zeit mit ihm zu verbringen, mit ihm zu spielen, ihm beim Wachsen zuzugucken. Also das ist neben dem Business, was mir auch sehr viel Spaß macht, tatsächlich sind das meine Hobbys.
Kann ich absolut nachvollziehen. Auch zwei kleine Jungs, also mehr als erfüllend.
Ja.
Sag mal, was war denn dein Lieblingsfach in der Schule? Kannst du dich da noch erinnern?
Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war Politik und Wirtschaft. Also das war auch so das Fach oder vor allem der Lehrer. Ich finde, bei so Fächern hängt in der Schule auch immer sehr, sehr viel mit Lehrern zusammen. Und der Lehrer, den ich da hatte, der war super engagiert. Der hat auch so den Unternehmergeist in mir geweckt. Der hatte damals so ein Projekt, Business at School heißt das. Das gibt es, glaube ich, heute noch. Das war von der Boston Consulting Group initiiert. Und das war so ein Gründerwettbewerb sozusagen, wo man so ein Gründerplan spielt, wo man mit Mitschülern sich ein Unternehmen ausdenken sollte und das dann da einen Businessplan schreiben sollte. Und das hat mich quasi auf die BWL und Gründerschiene gebracht. Und das Fach, dadurch, dass mich sowohl Politik interessiert als auch Wirtschaft, das war immer mein Lieblingsfach.
Du hast gerade gesagt, diesen Wettbewerb, hast du da auch eine Trophäe mit weggeräumt oder wie weit habt ihr das getragen?
Ja, da haben wir sind quasi nicht über den Regionalentscheid hinweggekommen. Wir haben gegen eine Schule verloren, die ein bisschen weiter schon war, was das Thema Business at School anging. Die hatten da ein bisschen mehr Supportnetzwerke und konnten sich besser präsentieren. Da habe ich keine Trophäe mit heimgenommen. Ich habe überlegt gerade, ob ich ein anderer. Ich war mal unser Schulsieger vom Mathe-Wettbewerb. Hab dann aber auch in den überschulischen, das ging dann quasi eine Stufe weiter, regional oder Kreisentscheid, da habe ich dann eher im hinteren Drittel abgeschlossen.
Ja, ich habe meistens bezeichnet, ja. Also die richtigen Gründer, die haben eigentlich dann in diesen Wettbewerben jetzt nicht den ersten gemacht, ja. Das sind dann immer die Streber.
Ja, ich bin mehr Generalist. Kann alles gut genug oder vieles gut genug, aber nichts richtig gut.
Was ist denn dein Auto oder dein Typ, eine Marke? Ist das E-Auto, fährst du noch Benziner oder fährst du jetzt nur Scooter?
Also ich bin überhaupt kein Automensch. Wir haben einen alten 4er Golf noch, den wir immer mal bewegen, wenn wir irgendwie rausfahren wollen. Das ist von der Mutter meiner Frau, die hat uns den irgendwann mal vermacht. Ich habe jetzt tatsächlich, weil das zweite Kind kommt, werden wir zum ersten Mal ein Auto kaufen, was wir wirklich selber kaufen. Und da habe ich mich jetzt für einen Kia Ceed entschieden. So ein spießiger Familienkombi, weil SUV will ich irgendwie nicht. Das geht mir gegen meinen Nachhaltigkeitssinn und will da überhaupt niemanden bewerten, der SUV fährt, aber das passt nicht zu mir. Und deswegen wird so ein Kombi und der Kia Ceed, das ist so ein Plug-in-Hybrid. Das heißt, er kann hier in der Stadt auf Batterie fahren und wenn dann längere Fahrten anstehen, kann man den auch ganz normal betanken.
Okay. Ja, ich glaube, du musst jetzt eh nicht so auf Speed schauen in den nächsten zwei Jahren.
Nee, genau. Also mit Autos kann man mich irgendwie nicht kriegen. Das ist nicht so das Thema für mich. Das muss funktional sein und möglichst wenig Verbrauch und möglichst nachhaltig.
Ja, 50 Kilo Windeln. Ja. Hast du einen besonderen Lieblingsfilm?
Einen Lieblingsfilm. Ich habe ewig keine Filme mehr geguckt. Mittlerweile gibt es ja nur noch Serien. Aber ich glaube, wenn ich einen Lieblingsfilm benennen müsste, würde ich sagen L.A. Crash. Der ist ziemlich intensiv. Der hat mich irgendwie so wie wenige andere Filme so wirklich emotional berührt, so richtig krass, dass mir Tränen in den Augen standen in manchen Szenen. Und das finde ich, das schaffen irgendwie nur wenige Filme, mich so richtig zu berühren. Und das ist einer davon.
Hast du eine Lieblingsband oder einen Lieblingssong oder einen Sänger oder so?
Also ich bin musikalisch irgendwie so in meiner Oberstufen- und Studienzeit hängen geblieben. Also ich entdecke wenig neue Bands jetzt so in den letzten Jahren. Ich war zu Schulzeiten ein unglaublicher Oasis-Fan. Die Oasis war so die Band, die mich zur Musik gebracht hat. Ich habe auch wegen Oasis angefangen, Gitarre zu spielen. Aha. Mittlerweile auch wieder aufgehört. Die steht hier im Zimmer und guckt mich immer vorwurfsvoll an. Man hatte irgendwie mir vorgenommen, dass ich dann immer mal für den Kleinen spiele, aber das war nur eine Fantasie am Ende. Ja, Oasis ist so die Band, die bei mir raussticht. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt noch ganz, ganz viel Oasis höre. Ich bin jetzt eher so, jetzt sehr viel Singer-Songwriter, aber bin immer so in diesem Britpop-Indie, was so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre sehr angesagt war. Da bin ich immer noch, in dieser Richtung bin ich hängen geblieben, genau. Und Lieblingssong von Oasis, das ist schwierig, gibt so viele. Wahrscheinlich einer von Listen Up, ist jetzt keiner der Bekannten, aber muss ich jetzt natürlich auch, also als Oasis-Fan kann ich nicht Don't Look Back in Anger oder Wonderwall sagen, das wäre unglaubwürdig.
Kann ich jetzt fragen, ob du dir nur anpfeifen kannst, aber lass ich.
das lassen wir heute, dafür ist schon zu spät.
Wo gehst du normalerweise in Berlin ganz gern hin? Gibt es irgendwo...
Ich mag gerne, hier gibt es so eine schöne Craft-Beer-Kneipe bei uns um die Ecke, das Hops & Barley. Da bin ich gerne. Ich mag Craft-Beer generell. Ich habe mal als das hier in Deutschland noch gar kein Thema war und noch vor meiner Blinkist-Zeit, habe ich 4 Monate in Seattle gelebt. Und in Seattle und generell in Washington State in den USA, da ist so dieser Craft-Beer-Trend entstanden. Ja. Und da war ich oft in Kneipen und habe dann dieses Pale Ale IPA getrunken. Das ist ja da in den USA generell bisschen etablierter. Aha. Und dann kam ich hier irgendwann nach Berlin und habe diese geilen amerikanischen Biere vermisst und irgendwann das Hops & Barley gefunden und weiß nicht, so ein gutes Pale Ale in so einer Kneipe, da bin ich immer ein bisschen melancholisch. Also bin ich wieder in Seattle, das war eine sehr coole Zeit in Seattle damals und das weckt irgendwie sowas in mir. Das macht mich auf eine positive Art und Weise melancholisch.
Der Seattle, Portland ist glaube ich auch noch so, ne?
Auf jeden Fall. Auch eine sehr cool. Schöne Stadt.
Vielleicht mal zur aktuellen Situation. Jetzt ist natürlich, sind wir im zweiten Jahr Covid, sicherlich auch links und rechts hat die Unternehmen unterschiedlich getroffen. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie hat es euch jetzt berührt? Was habt ihr da für Schlüsse oder Verhaltensweisen daraus entwickelt?
Also uns hat es erstmal eher negativ betroffen als positiv. Wie ich vorhin schon gesagt habe, hören viele Leute unsere Inhalte. Also wir haben zwar Inhalte in Audio und Text, aber Audio ist das dominierende Format. 80% der Nutzung geht auf Audio. Und das machen Menschen, wenn sie unterwegs sind. Also wir haben so das tägliche Pendeln zur Arbeit war so unser Haupt-Use-Case und generell, wenn man unterwegs ist, die Augen nicht benutzen kann, weil sie auf der Straße sind, dann hört man oder hören viele Leute, hören dann was und das ist natürlich erstmal weggefallen. Das heißt, bei uns ging die Nutzung stark zurück, dadurch, dass die Nutzung zurückging, sind die Renewal-Raten auch ein bisschen zurückgegangen und es war schwieriger, neue Kunden zu gewinnen. Mittlerweile haben sich viele Kunden und viele Menschen irgendwie angepasst und hören jetzt ihre alten Services, die sie gehört haben, dann beim Kochen, beim Wäscheaufhängen oder. Das heißt, wir sehen, das ist jetzt automatisch wieder besser geworden, aber es war letzten März, April erstmal so ein richtig klasse Einbruch. Wir haben dann reagiert, ein bisschen Marketingbudget rausgenommen, ein bisschen Kosten, also so ein Hiring-Freeze gemacht, erstmal niemanden mehr eingestellt und geguckt, hier und da ein bisschen Kosten zu sparen. Wir mussten keine Stellen abbauen, wir brauchten jetzt kein riesen Effizienzprogramm, aber haben einfach so ganz sanft hier und da einfach den Hahn zugedreht, um die Kosten drunter zu kriegen. Und waren 2 Monate wirklich tief im Minus und das Jahr letzten Endes dann aber insgesamt positiv abgeschlossen, also mit einem Gewinn und auch noch mit einem Wachstum. Zwar nicht deutlich, nicht so stark, wie wir es gerne gehabt hätten, aber immerhin noch gewachsen und kein Geld verbrannt. Das war ein anstrengendes Jahr, aber im Nachhinein, denke ich, haben wir das Beste draus gemacht. Ja. Wir sind alle im Homeoffice schon seit eigentlich direkt dann seit März. Wir haben im Sommer wieder so ein bisschen geöffnet, haben 15 oder 20 Plätze eingerichtet mit Abstand, wo die Leute nutzen konnten, wenn sie gerne, wenn ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und haben das jetzt aber, seitdem die zweite Welle wieder richtig losgegangen ist, auf 5 Plätze runtergefahren. Also dann wirklich nur für Notfälle, für Eltern, die halt zu Hause einfach nicht arbeiten können, für die administrative Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die drucken müssen, Verträge ablegen müssen und sind jetzt ansonsten komplett im Homeoffice.
Habt ihr eigentlich produkttechnisch da jetzt irgendwie drauf reagiert? Gab es da jetzt irgendein Thema, auf das ihr euch dann eher fokussiert habt? Oder ging es jetzt eher darum, sozusagen jetzt den Kostendruck ein bisschen rauszunehmen?
Also wir haben ganz zu Anfang so ein neues temporäres Format gelauncht, im Englischen Checking In, im Deutschen Blinkist fragt, wo wir dann so verschiedene Leute, das war so ein tägliches Format, wo wir so wie so ein Mini-Podcast, wo Leute über ihre Erfahrungen mit Corona erzählt haben und generell so Tipps und Tricks, wie man da durchkommt. Das haben wir jetzt aber nicht weitergeführt. Das war von Anfang an nur als temporäres Format gedacht. Wir haben so ein paar Marketingkampagnen gemacht, kostenlos Zugang für alle Nutzer für einen Monat, um irgendwie Leuten, die in der Pandemie jetzt betroffen waren, ein bisschen was Gutes zu tun, solche Sachen. Aber das Produkt ansonsten nicht stark angepasst. Wir wollten explizit jetzt nicht irgendwie unsere Strategie ändern und weg von Audio gehen, nur weil es jetzt halt gerade mal 1 oder 2 Jahre nicht das Trendthema ist, weil wir langfristig nach wie vor an Audio glauben. Audio war ein super stark wachsendes Format, hat jetzt eine kleine Delle, aber wird auch weiterhin wachsen und haben einfach dann unsere Roadmap weitergefahren. Es ging uns schon immer um, oder die Themen, an denen wir arbeiten, produktseitig, ist eine bessere Discovery. Viele Nutzer kommen zu uns, haben erstmal 10 Titel im Kopf, die sie unbedingt lesen oder hören wollen. Und irgendwann sind die Titel aber aufgebraucht. Und dann ist es an uns, neue Titel, neue Themen zu empfehlen. Und da, das ist ein wichtiger Treiber für Engagement. Und das zweite sind so Habit-Building-Formate, also irgendwie Leuten mit positivem Reinforcement, wenn sie was gelernt, gelesen haben, irgendwie das Gelernte zu feedbacken, damit sie wiederkommen. Das sind Themen, an denen wir arbeiten, und das hat sich jetzt durch die Pandemie nicht verändert. Sogar dieses Habit-Building ist noch wichtiger geworden, weil wir nicht mehr auf ein bestehendes Habit wie das Pendeln aufsetzen können.
Ja. Wie seid ihr privat damit umgegangen? Also gut, jetzt ein bisschen Nachwuchsvorbereitung, da konnte man eh nicht viel machen, aber habt ihr euch trotzdem da irgendwie so eingerichtet, dass man da gut zurechtkommt? Ich meine, der Start ist jetzt nicht ganz so einfach, nehme ich an.
Ja, wir haben also unabhängig von der Pandemie tatsächlich im letzten Frühling uns ein kleines Wochenendhäuschen gekauft, also ein Ferienbungalow, eine Stunde nördlich von Berlin. Das war was wir schon immer mal wollten, und das hatten wir dann tatsächlich, als es mit dem Lockdown losging, haben wir dann was gefunden, was uns passt. Wir sind da wohnen oder können das immer noch nicht nutzen, weil wir es ausbauen müssen. Das wird jetzt zum Sommer fertig sein. Aber das ist was, worauf ich mich sehr freue, dann so ein kleines Weekend-Escape zu haben, auch mit Garten und nah an einem See. Ansonsten hatten wir hier das große Glück, dass wir die Wohnung, wir haben hier ein Gästezimmer, was ich dann zum Büro umfunktionieren konnte, sodass ich hier jetzt mit einem Stehtisch im Gästezimmer arbeite und meine Frau dann im Esszimmer oder im Wohn-Esszimmer arbeiten kann. Wir haben, als die Kitas dann zu waren, mit einer Babysitterin quasi die Vormittage überbrückt, also dass ich Matti immer bis 10 hatte. Die Babysitterin kam dann von 10 bis 13 Uhr, dann hat er seinen Mittagsschlaf gemacht, und meine Frau hat dann nachmittags übernommen, nach dem Mittagsschlaf. Haben uns da eine neue Routine etabliert, dass jeder irgendwie noch arbeiten konnte. Und das hat ganz gut geklappt. Mal besser, mal schlechter, je nach Stress. Und jetzt ist meine Frau im Mutterschutz, so dass es wieder ein bisschen einfacher ist, wobei es jetzt dann im 9. Monat auch nicht mehr so einfach ist, ein Kind den ganzen Tag zu bespaßen.
Ja, ich höre schon, ihr seid trotzdem irgendwie Homeschooling ready. Ja. Zumindest Matthias. Das ist so sehr, so anders ist es am Ende jetzt nicht. Ne? Du wirst nur noch zugebombt mit Aufgaben, die irgendwo in der Cloud verteilt sind.
Ja.
Ich würde mal ganz gerne überspringen zu deiner ganzen unternehmerischen Erfahrung. Und die ist ja, soweit ich das rausgehört habe, jetzt natürlich dein ganzes Herz steckt in der Blinkist drin. Kannst du ein bisschen erzählen zu den Ursprüngen? Wie habt ihr eigentlich die Firma gestartet? Du hattest anfangs gesagt, ihr wart 4 Mitstreiter, kennt euch aus der Uni. War das gebootstrapped? Wie seid ihr da reingestartet?
Also wir haben in der Uni schon mal zusammen eine studentische Beratung gegründet. Darüber haben wir uns kennengelernt, irgendwie auch gemerkt, Gründen macht uns Spaß, es ist gar nicht so schwer, wie wir vorher dachten, und es liegt uns irgendwie. Haben dann seitdem eigentlich immer überlegt, was könnte man nochmal machen? Also was könnte man gründen, um wirklich eine Firma darauf aufzubauen? Und hatten dann erstmal keine Idee, sind dann alle in Jobs gegangen und immer trotzdem weiter überlegt, und irgendwann, das war Ende 2011, das war sogar in Seattle, da hat mich einer meiner Mitgründer in Seattle besucht, der kam mit einer Idee nach Seattle, Arbeitszettel Waitmate. Das war, Apps waren gerade im Kommen, das waren die Zeiten von 6 Wunderkindern und Gitsi hier, die mit, also 6 Wunderkinder mit Wunderlist, so eines der ersten gehypten App-Startups hier in Berlin. Also haben sich viele Ideen um Apps gedreht, und die Idee hinter Waitmate war eine App, mit der du in Wartezeiten was lernen kannst. Und gleichzeitig, auf der Idee haben wir dann aufgebaut, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, ich glaube tatsächlich, dass ich das war, der dann gesagt hat, einfach was, irgendwas lernen in der Wartezeit, das ist nicht wertig genug, da bezahlt keiner Geld, aber wenn wir sagen, so das Wichtigste aus Büchern, dann ist das wertig, und dann wird daraus ein gutes Geschäftsmodell. Und so kamen wir dann irgendwie auf die Idee hinter Blinkist, und das dann im Frühjahr 2012, wir waren alle noch in Jobs, dann irgendwie so vorbereitet, Businessplan, weil wir hatten noch keine Ahnung vom Gründen, also studentische Beratung, das war mehr so ein Uni-Projekt, und deswegen sind wir das erstmal so angegangen, wir haben einen Businessplan geschrieben, also tatsächlich noch geschrieben, dann auch einen Pitch vorbereitet und dachten, jetzt gucken wir mal, ob wir hier Business Angels für finden, weil wir alle noch nicht so viele Rücklagen hatten. Und über mein Netzwerk kam ich dann ziemlich schnell an Leute wie Christoph Mehr, ist ja hier ein bekannter Business Angel in Berlin, einer meiner ehemaligen Chefs, also ich habe meiner Beratung Praktikum gemacht, und einer meiner ehemaligen Chefs hat sich herausgestellt, war auch ein Business Angel. Ich war damals bei der Telekom, habe dann ein Traineeprogramm gemacht, und die Telekom hatte während der Zeit einen Inkubator aufgebaut hier in Berlin, Hubschraum, mit denen haben wir gesprochen. Und so haben wir dann mit verschiedenen gesprochen und tatsächlich dann von Hubschraum ein Funding bekommen, ohne eine Zeile Code geschrieben zu haben. Also es war wirklich ein Businessplan. Wir hatten ein paar Bücher zusammengefasst, so als Pilotprojekt, haben ein bisschen eine Kundenumfrage gemacht, um die Kundenbedürfnisse zu validieren. Aber es war wirklich total, also heute würde man dafür kein Geld mehr bekommen. Heute würde man sagen, mach erstmal launch erstmal ein MVP, mach mal ein Prototyp und. Wir hatten damals, die Zeiten waren damals noch anders, und wir hatten auch ein gutes Timing, dieser Telekom-Inkubator, die sind gerade gestartet und die haben nach einem guten ersten Startup gesucht, um den Hubschrauber nicht nur so zu launchen, sondern sagen zu können, und das ist unser erstes Startup. Also da kam ein bisschen Glück, ein bisschen Timing zusammen, und natürlich waren wir aber auch super überzeugend, sage ich jetzt mit dem Schmunzeln. Dann hat das gestartet. Dann haben wir im Juni eine Finanzierungsrunde gemacht, den Handshake Agreement darauf gekommen, haben im August zusammen die GmbH gegründet und sind dann gestartet. Und ja, the rest is history. Waren 2 anstrengende Jahre dann, in denen wir alles irgendwie von der Pike auf lernen mussten. Wie baue ich ein Unternehmen? Wie entwickle ich eine App? Wie mache ich Marketing? Das ganze Ökosystem war dann noch nicht so weit. Jetzt kann man ja irgendwie ganz, ganz viel, also jetzt hat man einfach schon mehr erfahrene digitale Gründer hier in Berlin, mehr Content. Ich habe das Gefühl, jetzt kann man sich so ein bisschen besser selbst helfen. Und damals war das noch nicht so. Und wir haben einfach ja sehr, sehr viel durch Trial and Error gelernt. Und irgendwann nach 2 Jahren hatten wir den Dreh raus. Und seitdem wachsen wir eigentlich sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr stabil Jahr für Jahr.
Okay, das heißt, ihr seid jetzt nicht irgendwie in die Bredouille gekommen, dass ihr mal das Geschäftsmodell irgendwie anfassen musstet? Oder,
nee, tatsächlich nicht. Wir haben eigentlich, also das erste Produkt von Blinkist war eine App, in der du damals, wir haben nur mit Text gestartet, damals konntest du eben dann Buchzusammenfassung hören, das Format, beim Kern aber das gleiche. Wir haben die so ein Buch immer in Kernaussagen heruntergebrochen, die wir Blinks genannt haben. Also ein Buch war dann ein Buch in Blinks. Und wir haben anfangs Abo-Modell gegen ein Transaktionsmodell getestet. Also da haben wir, sind wir zweigleisig gefahren und haben dann aber sehr, sehr schnell auf Abo-Modell only umgestellt. Es war also kein Pivot, sondern einfach nur ein Test, den wir so am Anfang gemacht haben und dann eine klare Entscheidung. Und seitdem machen wir das. Natürlich haben sich unsere Inhalte weiterentwickelt, die App hat sich weiterentwickelt, alles hat sich weiterentwickelt, das Logo und. Aber wir sind ja eines der Startups, die nie wirklich hart pivoten mussten. Und wir waren dennoch, also wir haben, standen einmal kurz vor der Insolvenz, eigentlich sogar anderes Mal brauchten wir auch eine Finanzierungsrunde, die haben wir dann aber früh genug bekommen, das heißt, da war die Insolvenz nicht so nah. Aber ohne wären wir dann da auch in Schwierigkeiten gekommen, weil wir erst seit 2018 wirklich groß genug sind, um uns selbst tragen zu können. Davor waren wir immer auf externe Finanzierung angewiesen. Haben einfach ohne zu pivoten immer mehr dazugelernt. Wie mache ich Marketing? Wie kann ich noch einen neuen Kanal entwickeln, um dann noch mehr zu skalieren? Wie kann ich Kunden besser konvertieren, länger dabei behalten und. Das waren einfach so viele inkrementelle Learnings, die wir über die Jahre gemacht haben.
Ja, ja. Ich hatte vorhin gar nicht gefragt, kannst du zur Umsatzgröße bei euch jetzt was sagen? 2019 oder so?
Nee, das sagen wir nicht. Also EO Confidential ja, aber hier hören uns ja Leute zu.
Deswegen kann ich
das jetzt nicht sagen. Wir sind aber deutlich über eine halbe Million zahlende Kunden. Weltweit. Also hoffe, dass wir irgendwann dann auch die Millionen knacken.
Ja, klingt doch gut. Warum bist du denn eigentlich Unternehmer geworden und wie hart war es denn damals, ich weiß nicht genau, was die Tätigkeit da direkt davor war, aber da rauszusteigen aus einem vermutlich gut, ordentlich bezahlten Fulltime-Job, jetzt in so ein Hubraum-Projekt in der Anfangsphase, ja? Wieso?
Mir hat es immer Spaß gemacht. Also ich war bei uns in der Schule, in der Oberstufe, derjenige, der den Oberstufenball, den Abiball organisiert hat. Mir hat Organisieren Spaß gemacht, Dinge machen, also Dinge irgendwie auf der grünen Wiese aufbauen, zu überlegen, wie man Ziele erreichen kann und das dann zu machen. Also Problemlösung und wirklich auch sehr nach meinem Weg. Also es hat mir immer am meisten getaugt. Ich bin sehr ungeduldig. Das heißt, ich war vor der Telekom, habe ich ein Trainee-Programm in der Telekom gemacht, weil ich damals, da war René Obermann noch Vorstandsvorsitzender und ich fand seine Vision spannend, die Telekom zu einem europäischen Google zu machen, dass sie nicht nur Konnektivität anbieten, sondern auch irgendwie Inhalte on top. Das fand ich spannend, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass in so einem Konzern, dass das alles zu schwerfällig ist, dass ich da mit meiner Ungeduld nicht weit komme, dass ich da zu viel Politik, zu viel Konzernpolitik machen muss und dass Leute hochkommen, die Dinge können, die ich nicht können will. Also dass da zu stark auf andere Sachen geschaut wird. Und da hat es mich dann irgendwann gepackt. Oder ich wusste ja vorher schon, dass ich am liebsten gründen will. Und da hat sich mein Drang dann nochmal verstärkt. Es war dann trotzdem, als ich gekündigt habe, nochmal eine Überwindung. Dann, wie du gesagt hast, der irgendwie Trainee-Programm, das war gut bezahlt. Ich hätte da, glaube ich, eine sehr, sehr gute Karriere machen können und aufsteigen können. Und dann nochmal so ins kalte Wasser zu springen, nochmal auf ein Studentengehalt runtergehen. Auch mit dem Risiko, dass es nach einem halben Jahr die Lichter schon wieder aus sind. Dass wir quasi, ich den Job kündige, nach Berlin ziehe. Und meine Frau war damals, die hat in Münster ihren Master gemacht. Das heißt, ich habe dann auch gleichzeitig dann zu einer Fernbeziehung ja gesagt und das war damals auch meine Freundin, also war noch gar nicht meine Frau, das heißt, das war auch da einfach auch in der Hinsicht ein Risiko und das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht und ich hatte schon Angst, also ich hatte gar nicht Angst zu scheitern, ich dachte, wenn ich das jetzt 2 Jahre mache und dann scheitere ich, ja, dann finde ich überall einen Job, dann bin ich, das ist ja so Gründungsjahre, sind ja so wie Consulting-Jahre, da lecken sich ja die ganzen Unternehmen die Finger nach, Mhm. Ich hatte aber Angst, früh zu scheitern. Also, dass wir schon nach einem halben Jahr wieder out of the game sind. Das war meine größte Angst.
Ja, ja. Naja, also vielleicht Glück für euch, Pech für Telekom. Last time I checked, hatten die auf T-Online ist immer noch die Google-Suche integriert. Also
so. Ich glaube, ich wäre kein guter Manager in der Telekom geworden. Also von daher vielleicht auch Glück für die Telekom. Ja. Die hatten ja in uns investiert, die sind mittlerweile raus, aber die haben einen sehr guten Return gemacht. Also die haben schon was zurückbekommen von mir.
Die T-Venture, ja?
Ja, genau, das war also Hubschaum hieß ja der Inkubator, aber T-Venture war dann der eigentliche Fonds dahinter.
Was hätte denn dir jemand sagen sollen, als du 20 gewesen bist? Ich nehme an, das war ein, zwei Jahre, bevor du dich in dieses Abenteuer reingestürzt hast.
Genau, das Abenteuer, also ich habe, glaube ich, bis ich 24 war, studiert. Also als ich 20 war, das war am Anfang meines Studiums, studiere kein BWL, sondern studiere irgendwas wie Psychologie, weil das, was du bei BWL lernst, das lernst du auch so im Praktika, aber such dir ein Fach, wo du noch was on top lernst. Ich glaube, Psychologie hätte mich im Nachhinein, hätte ich spannend gefunden, hätte mich weitergebracht, da hätte ich einfach noch ein bisschen mehr gelernt. Und ansonsten, mach dir nicht so einen Kopf. Es wird schon alles, aber das sagt man im Nachhinein ja immer so. Ne? Das sagen auch viele noch ältere Leute, so habe ich schon in Büchern gelesen. Aber ja, nicht so viel Angst haben vor Entscheidungen, sondern es kann eigentlich, man kann nicht so tief fallen. Oder ich hätte meinem 20-Jährigen ich gesagt, so tief kannst du gar nicht fallen. Probier dich aus und du bist jung und du landest immer auf den Beinen oder auf den Füßen.
Die Königsfrage für dich. Ne? Gibt es Zitate, nach denen du lebst oder an die du häufig denkst?
Also eins, das hat mir, ich habe meinen Praktikum in China gemacht und da hatte ich einen Chef, ein Deutscher, das war für Volkswagen, wollte nach China und Volkswagen hatte da ein Office und der hat immer gesagt, Herr Seim, merken Sie sich eins, wer vorschlägt, entscheidet. Das fand ich irgendwie sehr griffig und sehr gut. Und seitdem immer, also irgendwie so, das hat mir viel gebracht. Einfach, wenn ich eine Entscheidung schreiben will, einfach einen Vorschlag machen, weil Leute, wir alle oder nicht wir alle, aber viele sind einfach faul und es ist halt einfacher, Ja zu sagen zu einem Vorschlag, als Nein zu sagen. Oder wenn du irgendwas willst, aber keinen Vorschlag machst, wie du es bekommst, dann sagt ein anderer Nö, weil es ist ja schwierig. Wenn du aber sagst, hier, lass es uns genau so machen, dann ist die einfachste Antwort für die anderen ein Ja. Und das hat mir sehr viel getaugt, weil ich da sehr viel darüber gelernt habe oder dadurch viel gelernt habe, wie ich bekomme, was ich will. Aber auch so, das taugt mir halt, ich bin ein super pragmatischer Typ. Ich will immer mit dem den schnellsten Weg ans Ziel. Und da komme ich einfach am besten hin, wenn ich sehr lösungsgetrieben bin und sage, hier, wir machen das jetzt genauso. Ja, das ist hängen geblieben.
Starke Zeit. Der hat einen guten Manager bei Volkswagen China. War es in Shanghai eigentlich? Oder wo,
ich war in Peking.
Peking war das, okay.
Dafür Volkswagen China für 5 Monate im Controlling. Ich habe in all meinen Praktika gelernt, was ich nicht machen will. Ich war mal in einer Bank, ich will nie zu einer Bank. Ich war in Strategieberatung, wollte ich auch nicht machen. Und gut, ich wusste auch vor dem Praktikum schon, dass ich kein Controlling machen wollte. Ich wollte aber mal gerne nach China. Ich wollte diese Kultur mal kennenlernen. Das wurde dann auch bestätigt in den 5 Monaten, dass Controlling nichts für mich ist.
Stell dir vor, du wärst zu Rocket Internet zum Praktikum gegangen.
Ja, das wäre...
An welchen spannenden Themen arbeitest du denn gerade? Jetzt vielleicht nicht nur im beruflichen Umfeld oder vielleicht breiter gefragt, was fasziniert dich so?
Eine gute Frage. Also eins habe ich schon gesagt, wir arbeiten jetzt aktiv an unserem Wochenendhaus. Das ist so ein Leidenschaftsprojekt, weil ich da jetzt schon so visualisiere, wie wir da im Sommer dann mit den 2 kleinen Kids, wir machen das mit Freunden zusammen. Ein guter Freund von mir, auch ein Gründer, der hat das Bungalow daneben sich geholt und dann da können wir dann einfach im Sommer immer raus, Freitagmittag hinfahren, Montagmorgen heim, am Wochenende grillen, die Kids spielen im Garten. So schön spießig, aber richtig geil. Die Vorstellung fasziniert mich gerade. Das ist so ein bisschen meine Flucht aus dem Lockdown im Kopf und hoffentlich dann auch bald real.
Was war denn dein bestes Investment? Also monetär oder zeitlich gesehen?
Also zeitlich gesehen muss ich jetzt natürlich sagen, mein kleiner Sohn. Das war, also ich bin tatsächlich super gerne Papa und gehe da richtig drin auf in der Vaterrolle. Also soll jetzt nicht cheesy klingen, aber jede schlaflose Nacht oder alles an Zeit, was ich in dieses Kind investiere, ist einfach hat einen unglaublichen Return. Von daher war das mein bestes Zeitinvestment. Geld oder auch Zeit und wenn ich auf der wirtschaftlichen Seite, dann denke ich Blinkist. Also sowohl Zeit als auch Geld. Ich habe jetzt bis auf das Gründungsstammkapital kein eigenes Geld in Blinkist investiert, weil ich es nicht hatte. Mhm. Aber natürlich Opportunitätskosten. Wir haben irgendwie für die ersten 3 Jahre haben wir uns 2000 Euro im Monat bezahlt. Und auch danach nicht viel mehr. Also wir haben lange Zeit deutlich unter Marktwert gearbeitet. Und natürlich sehr, sehr viel Zeit investiert. 5 Jahre eine Long-Distance-Beziehung, wo ich dann erst Berlin-Münster, dann Berlin-Düsseldorf gependelt bin. In Anfangsjahren wenig Urlaub aber es hat sich gelohnt. Es war jede Sekunde wert und den ganzen Stress war jetzt, auch wenn wir es nie verkaufen, wenn ich da jetzt nicht, ich meine, ich kann mir jetzt mittlerweile ein sehr gutes Gehalt bezahlen und aber auch wenn da kein Exit kommt oder ich dadurch jetzt nicht wirklich finanziell unabhängig werde, habe ich so viel gelernt und lerne immer noch so viel und es fühlt sich so gut an. Manchmal auch so total surreal, dass ich jetzt ein Unternehmen leite mit 140 Mitarbeitern und wir irgendwie eine bald 7-stellige Zahl an zahlenden Kunden weltweit glücklich machen. Das heißt, die kriegen einen Wert und sind bereit dafür zu bezahlen. Das ist unglaublich. Das ist ein guter Return, dieses Gefühl.
Hast du da nicht mal an dir oder dir selbst Fragezeichen gestellt, ob das jetzt noch das Richtige ist? Nehmen wir mal an, du bist so im Jahr 3, 4 und machst quasi immer noch auf Praktikantengehalt rum und so weiter. Wo ist denn da der Punkt oder was treibt dich da immer wieder nach vorn, ne, um das irgendwie auszuhalten?
Ja, also ich hatte die Phasen auf jeden Fall. Wie gesagt, wir standen einmal, konnten wir 2 Monate keine Gehälter mehr zahlen. Da standen wir wirklich mit einem Bein in der Insolvenz. Und es gab immer einen Moment, aber ich habe immer an die Idee geglaubt. Ich dachte, okay, vielleicht machen wir es nicht richtig, vielleicht sind wir auch ein bisschen zu früh, aber es gibt irgendwie das ist ein universelles Problem, dass Leute sich gerne mehr weiterbilden würden und es nicht schaffen. Zu wenig Zeit, zu wenig Motivation. Und ich habe gedacht, das muss auch lösbar sein. Und wenn man es löst, dann ist es ein riesengroßer Markt. Also das hat mich sehr über Wasser gehalten. Und dann auch, ich habe auch sehr schnell soll jetzt nicht blöd werden, so ein Verantwortungsgefühl für die Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, entwickelt. Also eine Loyalität. Ich habe gedacht, das müssen wir jetzt auch, wir haben jetzt hier irgendwie, damals, als wir fast insolvent waren, waren es 10 und jetzt sind es 140. Ich denke, die sind alle, die kommen alle jeden Tag zur Arbeit, die verlassen sich auf uns, dass wir irgendwie das Schiff in die richtige Richtung lenken. Die geben Vollgas, verlassen sich dann aber auch, wollen auch einen sicheren Arbeitsplatz oder und Gehalt und das. Auch in schwierigen Phasen, die man auch jetzt noch immer mal hat, denke ich mir, das kann ich jetzt einfach nicht so sagen, okay, ich bin da mal weg. Da bin ich, weiß ich nicht. Das treibt mich innerlich auch an.
Ja, ich meine das auch so, vielleicht ist das auch so eine Frage von, was stellt man sich so materiell für Ziele, ne? Und kann man überhaupt so ein 10 Jahre so ein Ding da durchreiten? Ohne materiellen Erfolg, aber möglicherweise irgendwie geschäftlichen Erfolg. Also woran misst du den Erfolg sozusagen? Ne?
Ich habe
bei deinen Kunden sagen.
Ich bin da hin und her. Also natürlich denke ich manchmal, jetzt mal irgendwie ein bisschen Geld rausnehmen und mir ein schönes Häuschen kaufen, wo ich noch ein Zimmer mehr habe und mir ein Peloton-Bike hinstellen kann oder nochmal einen geileren Urlaub machen. Oder natürlich denke ich immer mal, jetzt ein bisschen Geld auf der Bank. Das würde schon Freiheit bedeuten. Aber eigentlich, da ist auch EO so gut. Also durch EO kenne ich ein paar Leute, jetzt gar nicht nur aus meinem Forum, aber generell Leute, die halt schon einen Exit hatten oder die jetzt finanziell unabhängig sind und die haben die gleichen Probleme. Oder die sind auch nicht glücklicher, ne? Und die haben auch ihre Themen. Und da, also so rationalisiere ich mir das immer wieder, dass ich nicht das für Geld machen soll. Natürlich war es mir irgendwann wichtig, mit zunehmenden Finanzierungsstunden haben wir ja schon da auch irgendwann nicht mehr die Mehrheit im Unternehmen gehabt und man arbeitet dann immer mehr für Investoren. Da habe ich dann auch immer gedacht, okay, ich mache jetzt, irgendwann ist die Grenze erreicht, wo ich sage, das ist jetzt, ich arbeite, mache es natürlich am Ende auch für mich, aber auch hier zum großen Anteil für Investoren und da bezahle ich mir dann jetzt auch ein anständiges Gehalt. Und so, dass ich ja jetzt auf keinen Fall keine finanziellen Probleme, aber das Haus in Berlin kann ich mir auch noch nicht leisten. Nee, ich mache es tatsächlich, weil es mir Spaß macht, weil ich sehr viel lernen kann, immer noch, jedes Jahr aufs Neue, weil ich unseren Purpose gut finde. Wir inspirieren Menschen, sich ja regelmäßig weiterzubilden. Das ist irgendwie ein sehr, sehr cooler Purpose, der mich motiviert. Die Kultur, die wir aufgebaut haben, liegt mir unglaublich am Herzen. Ich arbeite gerne mit den Menschen zusammen. Es kommen immer wieder neue Projekte dazu. Es geht jetzt gar nicht so darum, nur Blinkist einfach so weiter zu skalieren, noch mehr Marketing zu machen, sondern wir haben jetzt im letzten November ein neues Format gelauncht, Shortcasts, also das sind diese Podcast-Zusammenfassungen, wo wir jetzt mit ganz vielen Podcast-Hosts zusammenarbeiten und da, das wäre nochmal ein neues Unternehmen im Unternehmen. Gleichzeitig haben wir im letzten Jahr angefangen, auch an Unternehmen zu verkaufen, also neben dem Consumer-Geschäft, was wir haben, auch ein B2B-Geschäft aufzubauen. Auch wieder ein neues Startup im Unternehmen. Also ich habe die Gelegenheit, die Chance eigentlich jedes Jahr irgendwie auch ein neues Startup zu gründen innerhalb von Blinkist, eine neue Wette einzugehen. Das ist alles ja unbezahlbar. Das motiviert mich.
Wie gehst du denn so mit Frustrationen um, wenn irgendwie die Sachen nicht schnell genug vorankommen? Ne? Du hast ja auch selber gesagt, du bist pragmatisch, ein bisschen ungeduldig. Da ist ja das Risiko relativ hoch. Ja? Wie gehst du für dich damit um?
Also ich bin unglaublich resilient, also ich kann unglaublich viel in mich reinfressen und das einfach irgendwie irgendwo hinpacken. Bin da sehr stressresistent, aber ja, ich versuche, also EO hilft mir da viel, einfach drüber reden mit anderen Unternehmern, mich coachen lassen und so gucken, wie gehe ich damit um. Ich mache auch seit 2 Jahren Executive Coaching, da habe ich auch nochmal irgendwie so einen Resonanzraum, um da ein bisschen Druck abzulassen, aber gleichzeitig auch dann den Druck, diese Spannung in was Positives zu überführen. Es ist so häufig, stauen sich so Sachen auf, ich lasse die so ein bisschen laufen und dann irgendwie, wann platze ich, aber platzen nicht so unkontrolliert und cholerisch, sondern dann macht es bei mir Klick, dann hat mir ein EO-Coaching oder mein Executive-Coaching irgendwie geholfen, dann habe ich Klarheit für mich, was der richtige Weg ist oder Klarheit, dass es hier zu langsam geht und hier jetzt schneller gehen muss. Und wenn ich für mich Klarheit habe, dann bin ich eigentlich nicht aufzuhalten. Dann ziehe ich durch und dann nehme ich die Leute mit und ziehe sie hinter mir her im besten Fall oder manchmal schiebe ich sie vor mir her. Das ist so dann, also ja, die Frustration baut sich so ein bisschen auf und dann irgendwann lasse ich sie raus und versuche das Momentum, diese Energie zu nutzen fürs Unternehmen.
Was sind es für Situationen, die bei dir so die größte Unsicherheit hervorrufen, wo du am meisten zauderst?
Ich bin von Haus aus, ich bin keine sehr selbstbewusste Person und ich lasse mich sehr schnell es gibt so manche Leute, von denen lasse ich mich sehr schnell verunsichern. Wenn ich eigentlich für mich weiß, dahin geht's oder so will ich das und dahin geht's und dann gibt's aber so manche Leute, die mich da sehr stark verunsichern können. Weil sie irgendwie was Smartes sagen, was sich erstmal smart anhört, wo ich denke, das habe ich jetzt gar nicht so bedacht. Und dann brauche ich erstmal so ein bisschen Zeit, das für mich zu durchdenken. Ich bin auch kein super schneller Denker. Obwohl ich auf der MBTI-Skala eher extrovertiert bin, habe ich da so introvertierte Züge. Ich muss manchmal für mich nachdenken und so wirklich um die Ecke denken, was wie bedeutet und wie was zusammenhängt. Und dann erkenne ich manchmal, dass da jemand was Smartes gesagt hat, aber das eigentlich gar nicht smart ist. Und dann finde ich auch wieder zu meiner Stärke und zu meiner, dann habe ich das Selbstbewusstsein, aber man kann mich sehr leicht erstmal verunsichern, was nicht immer gesund ist als CEO.
Von welchen Personen hast du am meisten gelernt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, von dem Politik- und Wirtschaftslehrer, den ich angesprochen habe, der hat mir einfach so diese Begeisterung für das Thema beigebracht. Ich habe jetzt natürlich von ihm, von ihm auch Schulinhalte gelernt, aber die sind jetzt nicht so relevant, aber wirklich von ihm gelernt, dass ich mich für diese Materie Wirtschaft begeisterte. Und das hat so eine Flamme in mir geweckt, die seitdem einfach nie erloschen ist. Und so ein, der hat das einfach so das Rad ins Rollen gebracht und seitdem rollt die Maschine. Mhm. Ich habe von einem meiner Chefs bei der Telekom sehr viel gelernt von Führung, Leute motivieren, Leute mitnehmen, immer das Positive sehen und so ein bisschen eine Art Reality-Distortion-Feel zu haben. Das habe ich jetzt nicht, aber so, der hat mich sehr inspiriert, weil er immer, selbst irgendwie in Situationen, wo irgendwie alles blöd war, irgendwie war er der Positive und gesagt hat, kriegen das hin, da und da geht's lang. Ich bin noch eine dritte Person eigentlich, ganz cheesy, meine Mutter. Ich habe von meiner Mutter sehr viel Empathie, sehr viel Zuhören gelernt. Und das wird mir immer, oder das schätzen sehr, sehr viele Leute an mir, mit denen ich arbeite oder die für mich arbeiten. Und das habe ich, glaube ich, von meiner Mutter mitbekommen.
An wen denkst du denn bei dem Wort erfolgreich?
Ich bin gerade so ein bisschen... Ich habe gerade das Buch von Naval gelesen. Naval ist ja so eine Twitter-Celebrity oder der Gründer von AngelList. Mhm. Und das ist gerade so mein Prototyp von erfolgreich. Weil er einfach, also ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber der wirkt so, als ob er einfach glücklich ist. Also für mich ist erfolgreich ist jemand, der glücklich ist, der mit sich und der Welt im Reinen ist. Ich messe jetzt nicht Erfolg an Geld auf dem Konto oder Dinge, die er erreicht hat, sondern jemand, der glücklich ist. Ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen mit 500 Einwohnern und ich sage manchmal, ich habe hier in Berlin und in der Gründerszene so viele Vergleichsmöglichkeiten und ich sehe auch bei mir selbst und auch im EO-Kontext, dass Vergleiche einen immer eher unglücklich machen. Und ich denke manchmal, boah, wärst du doch in einem 500-Seelen-Dorf geblieben, da hättest du nicht viel gesagt, da wärst du wahrscheinlich glücklicher. Also Naval hat so ein sehr treffendes Zitat gesagt. Ich kriege es jetzt auf Englisch nicht mehr hin, aber um erfolgreich zu sein, musst du unglücklich sein, weil diese unglücklich sein, die den Antrieb gibt, dich pusht, um erfolgreich zu sein. Und du musst halt auswählen: Willst du erfolgreich sein oder willst du glücklich sein? Das finde ich hat sehr, sehr viel Wahrheit. Ich hoffe, jetzt bin ich gerade in dem Hamsterrad drin, in vielerlei Hinsicht positiv, aber es ist auch anstrengend und ist auf jeden Fall auch eine Quelle von Unglücklichsein manchmal, wenn ich was nicht so gut hinbekomme wie jemand anders oder mal wieder an meinem Unternehmen verzweifle oder an mir selbst. Es ist ja am Ende immer, liegt am Ende nie an den Umständen, sondern an mir. Ich kann ja Dinge ändern. Und ich hoffe, dass ich da noch hinkomme, dass ich mich irgendwann da ein bisschen innerlich noch rausziehen kann und wirklich glücklich bin, unabhängig von den Umständen.
Welche, sag mal, neuen Gewohnheiten oder Verhaltensweisen hast du dir denn in den letzten 5 Jahren angeeignet und wodurch?
Gewohnheiten oder Verhaltensweisen. Also ich habe im Laufe von Blinkist das Buch Selbstbild, Growth Mindset von Carol Dweck für mich entdeckt. Ja. Und da so wirklich, also einfach in a nutshell geht es in dem Buch um, jeder von uns, es gibt ein statisches Selbstbild und ein dynamisches Selbstbild. Bei einem statischen Selbstbild denke ich, schiebe ich alles auf Talent. Ich kann manche Sachen gut, weil ich talentiert bin, manche Sachen nicht, weil ich nicht talentiert bin. Und bei einem dynamischen Selbstbild schiebt man alles auf Arbeit, die man reinsteckt. Ich kann Sachen gut, weil ich viel Arbeit reingesteckt habe, weil ich viel geübt habe. Und wenn ich Sachen nicht gut kann, dann, weil ich eben noch nicht genug Arbeit reingesteckt habe. Also muss ich mehr dafür tun. Und jeder von uns hat beide Selbstbilder. Also manchmal, in manchen Bereichen ist man mit einem dynamischen Selbstbild unterwegs und in manchen Bereichen blickt man mit einem statischen Selbstbild darauf. Und diese Erkenntnis über die Selbstbilder und hat unglaublich viel in mir ausgelöst, weil ich dann mich selbst beobachtet habe auf einmal, wie ich statisch auf was schaue oder wo ich dynamisch bin und auch wie ich auf andere schaue. Und ich war jemand, der häufig auf andere mit einem sehr statischen Selbstbild geblickt hat. Also so, ja, da ist die nicht gut drin oder das kann er nicht so gut und das dann die Leute sehr schnell abgeschrieben oder sehr schnell so meine Meinung über andere Leute, gerade auch Mitarbeiter, sehr schnell eine Meinung gefestigt. Und das habe ich in den letzten 5 Jahren, auch schon ein bisschen vorher, immer mehr abgelegt, geprägt durch dieses Buch. Und bin jetzt, versuche jetzt sehr, sehr stark mit dynamischem Selbstbild durchs Leben zu gehen und auch auf andere Leute mit dynamischem Selbstbild zu reagieren und anderen Leuten die Chance zu geben oder zu wachsen und sie nicht in so eine Schublade zu stecken und dann dazulassen.
Wozu kannst du denn heute leichter Nein sagen als vielleicht vor einiger Zeit?
Also ich bin schon besser geworden. Das hat auch mit der Geburt meines Sohnes angefangen, so Events abzusagen. Ich war vorher in Hans Dampf in allen Gassen. Ich war hier noch bei einem Gründerdinner und da noch bei einem Learning-Event und dies und das. Und habe aber eigentlich auch immer da schon gemerkt, ich bin jetzt hier überall, weil ich irgendwie so FOMO hatte, Fear of Missing Out, dass ich irgendwie einen Kontakt nicht mache oder irgendwie mir ein potenzieller Partner durch die Lappen geht, und habe zu vielen Intro-Calls und Events ja gesagt, um halt einfach ja mein Netzwerk auszubauen, Opportunitäten zu schaffen für Blinkist, für mich persönlich. Und das, und in der Regel waren aber 9 von 10 Calls oder Events dann doch nur wieder, man hat die gleichen Nasen gesehen, man hat nicht wirklich was mitgenommen, und ich saß dann da im Call oder auf dem Event und dachte, ja, boah, jetzt wäre ich lieber, keine Ahnung, wie wir ein Bierchen trinken mit einem guten Freund oder mit einem schlauen Weinchen auf der Terrasse. Und das habe ich durch meinen Sohn schon besser gelernt. Also, dass ich da dann wirklich sage, okay, ich habe dafür jetzt keine Zeit mehr. Wenn ich das jetzt weiterhin mache, dann sehe ich ihn abends nicht oder dann kriege ich halt die Arbeit nicht unter. Und das kann ich jetzt viel besser. Noch nicht immer gut. Ich sag auch noch ja zu Podcast am Sonntagabend.
Da kommst du auch schnell raus.
Genau, nein, aber das natürlich gibt's so ein paar Themen und Neo ist so eins dafür, da kriege ich ja nämlich selbst sehr, sehr viel mit und die priorisiere ich. Aber ja, ich finde mich auch jetzt noch manchmal in einem Call, wo ich denke, oh Mann, warum hast du da wieder ja gesagt? Nur weil es vor einem Monat war und weil mein Future Me noch so weit weg war, da lerne ich immer noch besser. Ich lese gerade ein sehr gutes Buch, Essentialism. Ist auch sehr stark. Gestern erst das Kapitel gelesen, da war so ein Zitat: If it's not a hell yeah, then it's a no. Da war so die, wenn man, dass man so eigentlich jede Opportunität, die man hat, von einer Skala von 1 bis 10 bewerten sollte. Und wenn es keine 9 oder keine 10 ist, dann ist es ein Nein. Und diese 7 und 8, diese Maybes, die müssen einfach Nein sein, weil die sind am Endeffekt nicht so geil. Das versuche ich noch besser jetzt zu beherzigen.
Da musste ich gerade denken an unsere Forum-Systematik, immer diese 5% zu fokussieren. Ja, das sind eigentlich die, auf die es ankommt. Wenn dir alles zu viel wird und du hast so richtig Stress, wer weiß, zu Hause, in der Firma mit dem Partner und so weiter, wie gehst du damit um?
Also für mich ist Sport ein gutes Ventil. Tatsächlich dann einfach mal raus und joggen. Danach ist die Welt schon wieder ein bisschen besser meistens. Und Coaching, sei es über EO oder Executive Coach. Wenn mir alles zu viel wird, habe ich meistens keine Klarheit in mir. Ich bin ein Mensch, ich brauche Klarheit, um mich gut zu fühlen. Wenn ich Stress habe, habe aber Klarheit, warum ich den Stress habe und wie ich da rauskomme, dann ist alles gut. Dann kann ich auch noch durch eine stressige Zeit gehen, weil ich sehe das Licht am Ende des Tunnels und ich weiß, warum ich es mache. Wenn ich konfus bin, dann wird mir alles zu viel, und mir hilft Coaching, Konfusion in Klarheit zu übersetzen.
Ich würde dir ganz gerne noch kurz zu deiner IO-Erfahrung dort eine Frage stellen. Mit wem würdest du dich denn ganz gerne einfach mal treffen? Oder was waren jetzt auch einfach die spannendsten Events, wo du sagst, das war jetzt natürlich im letzten Jahr eher onlineig, was hast du mitgenommen für dich?
Ich muss ganz ehrlich sagen, weil Blinkist ist jetzt so stressig, weil im letzten Jahr mit Lockdown und Kind zu Hause, Kita geschlossen, habe ich EO bis auf die Foren, bei denen ich sehr viel mitnehme, eigentlich sehr, sehr stark runtergedampft. Also ich war auf keinen Events und deswegen kann ich da jetzt wenig zu sagen. Ich glaube, wen ich gerne treffen würde, ich habe mir nicht die Liste an EO-Mitgliedern durchgeguckt und gesagt, die Person muss ich mal kennenlernen. Ich bin nicht so der proaktive Netzwerker gerade. Aber ich glaube, jemanden, mit dem ich regelmäßig Squash oder Tennis spielen könnte, würde ich gerne mal persönlich kennenlernen und dann dann so ein Habit, wenn wir uns wieder darf nach der Pandemie machen. Mir fehlt hier gerade so ein Buddy für Racketsport.
Ja, verstehe. Es ist in Berlin auch nicht so verbreitet wie in London oder so. Ne? Und ich glaube, du bist in einem schweren Vorteil. In Friedrichshain gibt es noch ein paar gute Squash-Center. Die gibt's.
Ja, das Doofe ist, ich brauche für sowas eine Gewohnheit. Und man kann hier nirgendwo einfach einen Platz jeden Montagabend um 19 Uhr mieten. Man muss sich hier bei den Squash-Centern, die es so gibt, immer dann, die öffnen immer 3 Wochen vorher. Also muss dann immer quasi dann zur richtigen Zeit wieder buchen. Und ich glaube, wenn man es durchbuchen könnte und dann mit irgendeiner Person eine Routine etablieren könnte, dann wäre es besser. Und Tennis, die ganzen Tennisclubs hier nehmen niemanden auf, was auch ein bisschen ätzend ist.
Ja, das ist ein Phänomen in Berlin. Ja. Na gut, dann
muss man doch nochmal aufs Land ziehen.
Das ist das Haus hast du ja dafür, da musst du noch ein bisschen
dafür haben. Aber das ist ein kleines Bungalow, da kann ich jetzt nicht hinziehen, aber.
Was wäre denn jetzt so ein Event, wenn das an alles wieder geht, wo du auf jeden Fall dabei wärst? Was würde dich inhaltlich jetzt besonders interessieren?
Das ist jetzt nicht die Antwort, die du hören willst, aber ich glaube, das nächste Chapter-Event. Ich bin gerade weniger auf inhaltlicher Suche, wo ich sage, ich brauche jetzt unbedingt hier Inhalt. Ich lechze nach sozialen Kontakten in diesem Lockdown und gerade mit jetzt einem, bald zwei Kids ist es auch alles ein bisschen eingeschränkter. Also ich habe es letztes Jahr leider nicht zum Chapter-Event geschafft, weil da Frau schwanger und schon Lockdown und Pandemie, das war uns dann zu heiß. Aber ich hoffe, dass es dieses Jahr zumstande kommt und da dann einfach ein paar ungezwungene Stunden mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern zu verbringen.
Ja, also das war übrigens auch ein sehr gut vorbereitetes Event jetzt im, wann war das, September, Oktober. Ja, also waren immerhin so knapp 200 Mitglieder mit Families. Ja. Und in der Vorbereitung war es besonders aufwendig, um jetzt eben die Hygienestandards dort zu gewährleisten und mit Pflichttestprogrammen und so weiter für alle Teilnehmer dort vor Ort. Aber genau das, was du sagst, die Leute dürsteten danach, sich einfach persönlich jetzt mal wieder zu sehen. Ne? Und bei Sport, Spaß, Spiel und Coaching-Events und so weiter, da sind alle wirklich super zueinander gekommen. Also, wird auf jeden Fall wieder stattfinden, da kann ich dich schon beruhigen. Wir sind am Ende. Tausend Dank, das hat super Spaß gemacht. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt am Sonntagabend bei Superman Sunday dabei zu sein. Ich hoffe, die Hörer konnten jetzt viel Einblicke in dich und deine Erfolgspfade gewinnen. Viel, viel, viel Erfolg weiterhin mit Blinkist, dir und deinen Kollegen dort. Ich glaube, ihr macht einen super Job. Und ja, vielen Dank für deine Teilnahme beim IO-Podcast.
Vielen Dank, Miro. Hab einen schönen Sonntagabend.
Danke dir auch, Holger. Tschüss.
Und ciao.